Ja, gut, meine Lieben, wir sind da in unserer Themenreihe im Philipperbrief. Ich liebe diesen Brief, es sind natürlich alle Briefe des Paulus und Petrus und wie sie alle heißen, sehr spannend. Aber glaube ich wirklich, diese Botschaft vom Philipper ist in der heutigen Zeit, in der Zeit, wo wir heute drin sind, auch als Gesellschaft, glaube ich, wirklich sehr relevant. Wir haben das letzte Mal das Ende des zweiten Kapitels angeschaut, da ging es um zwei wunderbare Männer Gottes, können auch Frauen sein, aber in diesem Fall sind es Männer, die Gott gebraucht hat, um sein Reich zu bauen, um Paulus zu unterstützen, als Apostel, ihm beizustehen, mit ihm unterwegs zu sein. Und heute beginnen wir ein neues Kapitel, das Kapitel 3, aber es fängt nicht nur ein neues Kapitel an, sondern Paulus geht in ein neues Thema hinein, in ein, glaube ich, sehr spannendes Thema. Und zwar geht es um dieses so zentrale, welchen Weg wählst du in deinem Leben? Welcher Weg führt dich in deinem Leben ans Ziel? Es geht um unseren persönlichen Lebenslauf. Ich habe hier ein paar Files, ich habe hier ein paar Blindbewerbungen bekommen für eine neue Stelle, die ausgeschrieben ist. Und es war immer spannend, oder ich finde es immer spannend, wenn du Bewerbungen auf dem Tisch hast und so durch diesen Lebenslauf hindurchgehst und was du da alles feststellst, oder? Ein Lebenslauf sagt doch einiges aus über unser Leben. Nicht alles, aber sehr viel. Hat jemand von euch kürzlich den Lebenslauf neu zusammengestellt? Ein paar? Ja, wenn wir pensioniert sind, müssen wir das nicht mehr, aber wenn du auf Jobsuche bist, dann ist das Erste, das du machst. Du wirst deinen Lebenslauf ein bisschen bündeln, ordnen und hoffst natürlich, dass viel Gutes drinsteht, dass du dich gut verkaufen kannst, oder? Das ist das Ziel des Lebenslaufs, oder? Das CV. Und heute werden wir zusammen durch verschiedene Lebensläufe hindurchgehen und gleichzeitig auch die Frage, hey, wo stehst du in deinem Lebenslauf? Was steht in deinem Lebenslauf drin? Was steht in unserem Lebenslauf? Um diese Frage geht es in unserem Text heute im Philipper 3, Verse 1 bis 11. Wollen wir das zusammen anschauen. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilsstiften. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes im Vertrauen, nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie können auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. In meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin. Ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was ich vom Gesetz gefordert, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Das Wort Gottes, es hat Kraft, es hat eine tiefgründige Aussage. Wir schauen heute Lebensläufe an und in diesem Text haben wir einen Lebenslauf vor uns. Ein eindrücklicher Lebenslauf. Also wenn ich als Arbeitgeber diesen Lebenslauf vor mir hätte, eben, ich habe da jetzt verschiedene Lebensläufe vor mir und ich habe diesen bekommen, diesen doch sehr eindrücklichen Lebenslauf von diesem Mann, der sich auf diese Spezialeinheitsstelle beworben hat. Schauen wir uns diesen Lebenslauf noch etwas genauer an, so richtig, um es uns so richtig lustig zu machen. Das ist ein Mann, der heißt Paulus von Tarsus. Früher nannte man ihn Saulus, aber das ist auch Teil des Lebenslaufs. Er hat einen neuen Namen bekommen. Er ist in Tarsus geboren. Er hat einen Bürgerort, ein sehr spezielles Bürgerort, ein Bürgerrecht, Rom. Er ist ein römischer Bürger, aber er ist gleichzeitig ein Israelit mit rein hebräischen Wurzeln. Und er betont dies, und dies ist ein ganz wichtiger Teil dieses Lebenslaufs, weil viele Juden, viele Israeliten, die waren nicht rein hebräisch, die waren entweder konvertiert oder waren durch die Jahrhunderte durchmischt, auch sprachen nicht mehr hebräisch, also der Paulus, der sprach noch hebräisch, er konnte die Sprache seiner Väter tatsächlich, viele Juden konnten kein Hebräisch. Er kommt von einem Vorzeigestamm, Benjamin, zusammen mit Juda, das südliche Königreich. Und dann, im Sivi, fast das Wichtigste, welche Schule hast du besucht? Absolut. Man könnte sagen, die HSG für die Wirtschaftsfreunde. Die HSG, oder jeder der Wirtschaft in der Schweiz, irgendwie, wenn du an die HSG kommst, dann weißt du, okay, hast etwas erreicht, oder? Das ist die HSG. Er war an der HSG-Schule des Patriarchen und Rabbiners Gamaliel. Der war der absolut beste, bekannteste Lehrer, Ausbildner in der damaligen Zeit bis ins Jahr 50. Und zu diesem Mann gehörte er, der Paulus, hatte dort sein Werkzeug gelernt. Er war ein Theologe, er war ein Lehrer und er war noch ein Pharisäer. Auch das so ein Status, ja, da kommt nicht jeder rein in die pharisäische Elite. Er schaffte es, weil er wirklich das Zeug hatte, weil sein Lebenslauf wirklich, es liest sich wie, hey, Fünfer und Zweckli, absoluter Sechser, oder? Jeder wollte diesen Mann haben. Und tatsächlich, er schaffte sich die Leiter hinauf. Und er wurde so erfolgreich, dass er bekannt wurde, dass er dem Gesetz mit allem, mit seiner größten Leidenschaft, mit allem, was er hatte, gehörte er dem Gesetz. Das Gesetz des Mose war für ihn nicht irgendwie so, so nebenbei mal, sondern er lebte es, er erfüllte es. Oder? Und alle, die sich dem widersetzten, da war er völlig radikal. Oder? Sag nicht, ist schon gut, nein. Sondern da setzte er sich ein. So wirklich vorbildlich. Könnte man sagen, in der heutigen Zeit so ein richtiger Fundi, oder? Fundamentalist, der es ernst nahm. Nicht nur ein negatives Wort, sondern er war wirklich ein jüdischer, pharisäischer Fundamentalist, der es ernst nahm, der den Glauben ernst nahm. Nicht einfach so, bipapo, oder? Sondern da das, was geschrieben steht, das gilt. Oder? Und er verfolgte die Christen, die Gemeinden, haben wir in diesem Text gelesen, aus einer tiefen Überzeugung, dass es richtig war, diesen Abtrünnigen den Garaus zu machen, weil sie das Gesetz des Mose missachteten, weil sie neue Theologien und Ansichten entwickeln, die absolut nichts mit dem jüdischen Glauben zu tun haben. Das war ein tiefgründiges Anliegen des Paulus, des Saulus, dass diese Gemeinden und Christen ja wieder zurechtgewiesen würden. Das war ein absolut in der damaligen Zeit eindrücklicher Mann. Das war sein Lebenslauf. Oder? Und diesen Lebenslauf bringt er nun in diesen Text hinein. Er sagt den Philippern, hey, meine Lieben, ich möchte euch zeigen, ich zeige euch, wer ich bin, wer ich war. Beides kommt in diesem Text hervor. Wer war ich? Das war ich. Hey, sag mir jemand, zeig mir jemanden, der solch einen Lebenslauf hat. Es ist wie wenn du irgendwo als Verantwortlichen Human Resource, wenn du einen Lebenslauf bekommst, ich war noch nie im Human Resource in dem Sinn tätig, aber da werden diese Leute werden wunderbare Lebensläufe, egal für welche Jobs bekommen, sagen, wow, was hat der geleistet, da eine Ausbildung, da, das war so ein Lebenslauf. Ein Telefon, hey, müssen uns gar nicht sehen, ist gebucht, fang morgen an. Das war der Paulus. Und er warnt nun die Gemeinde, indem er seinen Lebenslauf mit ins Boot hineinbringt. Er warnt die Gemeinde ja dreimal, hey, achtet euch auf diese, ja, nicht so schöne Worte, die ihr hier braucht, oder? Redet von Hunden und Verstümmlern und er warnt die Gemeinde nicht zum ersten Mal, sondern er warnt sie zum x-welchten Mal. Nicht nur diese Gemeinde in Philippi, sondern wenn wir die Briefe des Paulus lesen, kommt das immer wieder rüber. Er bringt seinen Lebenslauf immer wieder mit ins Spiel, auch hier und in anderen Briefen. Sein Lebenslauf ist sein Leben. Oder? Und er sagt, hey, das war ich. Und er warnt sie, hey, möchtet ihr so werden, wie ich damals war. Er sagt ihnen, hey, so wie ich war, gibt es auch heute für die Gemeinde diese Anfechtung. Er warnt sie von genau denen, die einmal seine besten und nächsten Verbündeten waren. Er sagt ihnen, hey, Leute, habt nichts mit denen zu tun. Entfernt euch von dem. Das ist seine Aussage. Und man kann jetzt, wenn wir diesen Text lesen, denken, oh, also Paulus ist nicht sehr diplomatisch, oder? Oder findest du, dass er sehr diplomatisch ist? Also Paulus war kein Diplomat, gar nicht. Also denke ich manchmal, also Paulus, du könntest also ein bisschen sachter ausdrücken, also ein bisschen mehr Freundlichkeit und nein, nichts von dem, oder? Da ist einfach Vatergrad, oder? Sagt er. Ja, er war ein absolut leidenschaftlicher Mann, das muss man verstehen. Er war leidenschaftlich auf dieser Seite und er ist genauso leidenschaftlich auf der anderen Seite. Da änderte sich bei ihm nichts. Aber das Zentrale, das sich bei ihm verändert hat, war, und das kommt in diesem Text nicht vor, aber wenn wir das nicht mit ins Boot hineinnehmen, dann werden wir diesen Dialog hier nicht verstehen. Was sein Leben verändert hat, was war das? Es war, als er als noch junger Gelehrter auf dem Weg war, wiederum ein paar Gemeinden auszuradieren. Ein paar Christen den Garaus zu machen. Seine Leidenschaft. Und er war unterwegs nach Damaskus mit einer klaren Mission. Und auf dieser Damaskusstraße war er unterwegs, dieser große Gelehrte, dieser große Pharisäer. Und auf dieser Straße wurde sein Leben total verändert. Er hatte diese Begegnung mit Jesus, die sein Leben ein für alle Mal verändert. Er begegnet diesem auferstandenen Jesus, den er verfolgt hat, mit seiner Gemeinde, mit den Anhängern von ihm. Und er begegnet ihm, er wird blind und ja, wir können die Geschichte, die Apostelgeschichte nachlesen. Eindrücklich, wie Gott an seinem Leben wirkt und eine völlige Umkehr bewegt. Was menschlich gesehen unmöglich war, denk mal, hey, so ein Mann mit solch einem Lebenslauf, der auf einmal 180 Grad in ein völlig neues Leben hineinkommt, das kannst du menschlich nicht bewirken. Das kannst du nicht durch Überzeugungskraft wirken. Und das wusste Jesus auch, diesen Mann kann ich nicht mit Lehre überführen. Es bringt nichts, der ist völlig indoktriniert. Dieser Mann braucht eine übernatürliche Begegnung. Und weißt du, wir sprechen heute in dem Sinn von zwei Religionen. Wir sprechen von zwei Wegen. Die fingen mal gemeinsam an, aber die trennten sich. Und es kommt sehr wohl darauf an, das sehen wir in diesem Text, auf welchen Weg du dich begehst. Als ich gestern auf Outreach war, hatte ich unterschiedliche Begegnungen. Ich habe das eine Beispiel schon erzählt, wie der Heilige Geist diesen Mann berührt hat. Aber da hatte ich auch eine andere Begegnung, die sehr spannend war. Da war ein Mann, in der einen Hand hat er eine Büchse, war morgens um 9, eine Büchse, eine riesen XL-Büchse Feldschlösschen, oder? Und im Mund zwei Ziggis, oder? Also der war voll eingepackt, oder? Und da fing ich an, mit ihm zu sprechen. Und sagte, hey, ich möchte dir von Jesus erzählen. Und dann sagt er, okay, ich bin ein Muslim. Kein Problem, also ihr glaubt ja auch an Jesus als Propheten, oder? Und dann kamen wir in den Dialog und dann fragte ich ihn, ja, hey, wie kommst du denn in den Himmel? Konnte er nichts mehr sagen. Er sagte, keine Ahnung. Bist du sicher, dass dein Weg dich in den Himmel zum ewigen Leben führt? Dann wurde es still. Dann sagte ich ihm, ich habe eine absolute, tiefgründige Überzeugung, dass ich in den Himmel komme. Nicht so, mal schauen, 50-50, oder? So wie bei vielen, oder? Ja, vielleicht reicht es, vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es den Himmel ja gar nicht. Dann, hey, ich weiß. Weil Jesus in mir lebt. Und dann sagt er am Schluss, ja gut, ich weißt du, ich bin ein alter Mann und ich will nichts mehr ändern. Ich sage, okay, alles klar. Aber ich möchte trotzdem für dich beten, dass Jesus dir begegnet, dass du einen Traum von ihm hast. Da war eine Frau, ähnlich. Auch sie sagte ja, kamen in den Dialog und dann sagte sie, ja weißt du, ich habe kürzlich so hinduistische Schriften von x welchen Hindu-Lehren gelesen, die haben mich so begeistert. Ich sage, okay, die mögen älter sein als die Bibel, das ist so, ja. Weißt du, wohin du gehst? Können dir diese Schriften den Weg zu Gott weisen? Bist du sicher, dass du mal vor Gott ein ewiges Leben bekommen wirst? Dann sagt sie, ja, das weiß doch niemand. Ja, dann sage ich wiederum, ich weiß es. Ich bin nicht arrogant, ich will nicht arrogant rüberkommen, aber ich habe die Gewissheit, dass ich weiß, wohin ich gehe. Mit einer hundertprozentigen Glaubensgewissheit. Es gibt so viele Wege, die Menschen, das sind nur zwei Beispiele von gestern, könnt ihr noch x andere erwähnen, wo die Menschen ihren eigenen Weg zur Gerechtigkeit machen wollen. Und Paulus war auf solch einem Weg. Für ihn war der Weg in den Himmel, das Gesetz zu befolgen. Oder? Die Gerechtigkeit des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes zu erfüllen, war für ihn der Weg zur Gerechtigkeit. Bis an den Tag, wo Jesus ihm begegnet war, auf der Straße nach Damaskus. Da veränderte es bei ihm alles. Die Schuppen fielen vor den Augen weg und er erkannte, dass Jesus tatsächlich der Weg ist, dass Jesus tatsächlich die Wahrheit ist und das Leben, wie wir es so wunderbar im Johannesevangelium beschrieben haben. Er hat eine Offenbarung, dass es eben nicht x welche Wege gibt. Dann sagte dieser muslimische Freund, weißt du, Buddha gleich, Allah gleich, Jesus gleich. Und sagen, nicht, nein, Stimmt nicht. Woher weißt du das? Nein, es gibt nicht irgendwelche x-welche Wege in den Himmel. Und Paulus erlebte diese einschneidende Transformation und ein Wegwechsel, wo er seinen Weg verließ, der Weg des radikalen Judentums, des Gesetzeserfüllen, vor Gott gut und gerecht dazustehen durch Leistung. Oder? Und das ist, was viele Religionen auszeichnet, Leistung. Ja, beim Paulus, ja, bei meinem muslimischen Bierfreund, oder? Ja, ich Moschee, ja, ja, alles klar, ja, aber so kommst du nicht in den Himmel. Leistung, irgendwelchen Buchstaben zu gefallen, irgendwelche Gesetze zu erfüllen, ja, egal ob im Judentum, egal ob im Islam, es geht schlussendlich immer um das. Und das ist der große Unterschied zum Glauben an Christus, zum christlichen Glauben. Und das ist das, was in diesem Text so klar und unmissverständlich auch rüberkommt. Unsere Gerechtigkeit, und was heißt das Wort Gerechtigkeit, das mehrmals in diesem Text vorkommt? Es heißt, übersetzt heißt es, richtig vor Gott stehen. Das ist der ursprüngliche Name, das ursprüngliche auch Wort, das für Gerechtigkeit steht, ein richtig vor Gott stehen. Wir können unterschiedlich vor Gott stehen, wir werden alle mal vor Gott stehen, aber die Frage ist, ob wir richtig vor Gott stehen. Und richtig heißt in dem Sinn gerecht. Angenommen. Und so sagt der Paulus, hey, mit meinem alten Leben, so radikal und kompromisslos ich auch war, mit diesem alten Leben habe ich nichts mehr zu tun. Und ich warne euch, liebe Philipper, macht euch nicht, weil nicht alle, aber viele der Philipper hatten auch einen Hintergrund im Judentum. Es waren Griechen und Juden, eine gemischte Gemeinde. Also er sprach zu einem Teil der Gemeinde. Er sagte, hey, geht nicht mehr zurück. Es kommt auch in den anderen Schriften immer wieder vor, wo dann auch die Christen sagen, ja, Mann, vielleicht gehen wir trotzdem wieder zum Alten zurück. Weißt du, zu den falschen Sicherheiten, irgendwie ein Gesetz zu erfüllen, das kann schon irgendwo auch eine gewisse Befriedigung geben. Ist manchmal einfach, ich mag einfach das Gesetz, oder? Und dann ist alles gut. Aber es geht um etwas völlig Neues. Es geht um das Gesetz des Geistes, das Paulus im Römerbrief deutlich beschreibt, oder? Nicht mehr unter einem Buchstaben zu stehen, weil der Buchstabe, was tut er? Er tötet. Und das hat er erlebt, wie sein Herz eigentlich völlig irgendwo abtrünnig war. Und am Ziel vorbeigeschossen hat, ja, diesen lieben Christen mache ich den gar aus, oder? Sagt es nirgends im Wort Gottes, aber er tat es aus einem Eifer, aus einem religiösen Eifer. Und nach dieser Begegnung, und jetzt sind wir wirklich beim zentralen Punkt, hat etwas Neues bei ihm begonnen. Der Glaube an Jesus hat ihn zu einem neuen Menschen gemacht und hat ihn völlig verändert. Er hat durch den Glauben an Jesus hat er gemerkt, hey, es geht nicht mehr darum, irgendwelchen Gesetzen und Befolgungen zu genügen, sondern es geht um eine völlig neue Freiheit. Es geht um eine Freiheit, die wahrhafte Freiheit ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht darum, ja, dass wir die Gnade Gottes empfangen. Und die Gnade Gottes kannst du nicht empfangen durch irgendwelche Dinge, die du in deinem Leben tust oder nicht tust. Durch Gesetzeserfüllung kannst du die Gnade nicht empfangen. Und er war, ja, von diesem Tag an war ihm klar, dass mein wunderbarer, hey, eindrücklicher Lebenslauf nichts wert. Ich kann nicht vor Gott stehen und sagen, hey, Jesus, schau mir mal meinen Lebenslauf an. Hey, da war ich bei Gamaliel und da, ja eben, ich bin ein Jude vom Stamm Benjamin und ich bin sogar ein römischer Bürger. Jesus, schau doch mal da, oder? Ja, sorry. War nicht nur beim Paulus der Fall, sondern egal bei wem, du kannst mit dem, mit meinem und deinem Lebenslauf, egal wie toll dein Lebenslauf ist, was du alles für Schulen und Ausbildungen hast, sagst du, ja Jesus, schau mal da, was ich da gemacht habe. Ja, und da war ich auch, auch nicht nur eben säkular, sondern theologisch habe ich das vorzuweisen. Und da, schau doch Jesus. Und Jesus sagt, hey, sorry, nichts gegen das. Aber die Gerechtigkeit, dein Angenommensein bekommst du nicht durch das, nicht durch deine Leistung. Und Paulus sagt, ich will nichts mehr mit dem mit der Leistungsreligion zu tun haben, sondern ich lebe aus Gnade, ich lebe aus Glaube hinaus. Aus Glaube kommt die Gnade, aus Glaube, und das ist ein wichtiger Punkt, schauen wir das neue CV von Paulus an. Möchtest du das sehen? Möchtest du es sehen? Schon? Okay. Gut. So sieht es aus. Ist nicht sehr viel drauf. Weshalb? Ist keine Schule drauf, kein spezieller Arbeitgeber, ich bin ein Bürger des Römischen Reiches, steht nichts von dem drauf. Das finde ich schon ein bisschen leer, oder? Weil all das schlussendlich nichts zählt. Wenn es um die Gerechtigkeit geht, die Gerechtigkeit, die Gott von uns erlangen möchte und für uns erlangen möchte, da kannst du nur dein absolut leeres CV vor ihm bringen und sagen, hey, mein Leben ist absolut ein leeres Blatt, ein Blatt, das so wunderbar es auch ist, aber das eigentlich wirklich nichts vorzuweisen hat. So ein leeres Blatt, wo ich zu Jesus komme und sage, Jesus, ich habe dir nichts vorzuweisen. Ich bin zwar ein Gelehrter, ich habe dies und jenes getan und habe schon viel Arbeit in deinem Reich getan oder habe mein Leben völlig am Ziel vorbeigelebt oder was auch immer. Schlussendlich geht es genau um das. Wir können nur durch dieses leere Blatt sagen, eigentlich, was heißt das leere Blatt? Nur durch deine Kapitulation. Und das macht manchmal den Menschen echt Mühe, weil der Paulus war nicht ein Mann, der freiwillig je kapituliert hätte. Mit solch einem Lebenslauf sagst du nicht, hey, das ist alles, hey, alles für nichts. Aber er kam an den Punkt, weil er Jesus begegnet war und merkte, hey, all das, ich kann nichts vorweisen, ich kann nur sagen, Jesus, danke vielmals, danke, was du am Kreuz für mich getan hast, danke, dass du dein Leben für mich gabst, als elender Sünder komme ich zu dir. Ja? Niemand kommt als nicht elender Sünder zu Jesus. Ja, der Weg führt vom elenden Sünder in die Kindschaft, aber jeder beginnt das neue Leben, auch der studierte Paulus als elender Sünder. Er sagt ja sogar als wiedergeborener Mann, es gibt keinen größeren Sünder als mich. Eindrücklich. Dass solche Worte von einem Mann wie Paulus, der x Gemeinde gegründet hat, der sein Leben völlig von dem Extrem ins andere für Jesus hingab, sagt, hey Freunde, es gibt keinen größeren Sünder als mich. Ja, dieser Mann hat total kapituliert und sagt, Jesus, ich vertraue nur für meine Gerechtigkeit, dass ich richtig vor dir dastehe, dass du für mich bezahlt hast, dass ich in dir allein gerecht bin und ich muss nichts vorweisen. Weißt du, das bringt so viel Freiheit. Das bringt so viel Freiheit. Mit dem möchte ich schließen. Die Gnade Gottes ist nicht etwas Billiges, es ist sehr teuer, es hat Jesus das Leben gekostet. Aber wenn wir diese Gnade in unserem Leben erfahren, dann bringt es Freiheit, es bringt Entfaltung, es bringt Freude, es bringt Begeisterung. Jesus, ich muss dir nichts mehr beweisen. Du siehst mein Leben so, wie es ist. Ich muss nichts vorweisen, sondern ich kann kommen zu dir. Egal, ob ich, und es ist dieselbe Botschaft, ob du in deinem Leben erfolgreich warst oder ob du in deinem Leben gescheitert bist. Die eine Frau gestern auf der Straße, die fing an zu erzählen, was sie alles gemacht hat und so, wow, und dort, und da hat sie sich aufgearbeitet mit den hinduistischen Schriften und so, ja, alles klar, aber was nützt dir das? Und der andere Mann, der von Gott berührt worden war, als ich ihm die Hand auflegte, der sagte irgendwo, das ganze Leben ist mir zerronnen. So völlig unterschiedliche Storys. Aber die Gnade Gottes, sie trägt beide. Die völlig erfolgreiche Frau und der Mann, der in seinem Leben gescheitert ist, sagt, was will ich überhaupt in meinem Leben? Und dort kommt die Gnade Gottes zu tragen. Aber die Voraussetzung ist, und das ist das, was Paulus hier sagt, du musst mit einem leeren Blatt kommen. Mit dem Blatt sagen, Jesus, ich komme so, wie ich bin. Und du machst aus mir, aus meinem Leben, das, wozu ich bestimmt bin. Das ist das Wirken Gottes durch seinen Geist, wo die Gnade uns wunderbar entfaltet. Und wo Paulus ja sagt am Ende dieses Texts, hey, ich will nach 25 Jahren voll für Jesus leben. Ich will ihm noch ähnlicher werden in allem. Ich will ihn noch besser kennenlernen. Auch eindrücklich. Ja. Würde ich von anderen Leuten erwarten, nicht von solch einem Mann, der nun im Gefängnis ist und der alles für Jesus gegeben hat und der alles erlebt hat und sagt, ich will ihn noch besser kennenlernen. Wow, so noch viel Raum nach oben, oder? Da ist noch so viel mehr. Ein Herzenswunsch in seinem Leben, dass Gott ihm noch viel mehr begegnet, dass er noch Jesus ja, bis ins Sterben hinein ähnlicher wird. Das ist etwas, was wir nicht durch Leistung erbringen können, sondern einfach durch unsere Hingabe an ihn, durch sagen, Jesus, ich komme so, wie ich bin und ich bin angenommen, so wie ich bin. Ich bin richtig vor Gott, nicht durch irgendetwas, das ich getan oder nicht getan habe, sondern allein durch Jesus und sein Sterben und Auferstehen. Bin ich gerecht? Stehe ich gerecht vor Gott? Und habe die Hoffnung, wie ich diesen beiden Freunden oder anderen auch gestern gesagt habe, habe ich die Hoffnung, dass auch ich auferstehen werde. Am Tag, wo mein Leben gefordert wird oder wo Jesus wiederkommt. Das ist die beste Message, die es gibt. Aber auch eine Message, die allein unsere Leben verändert. Wenn wir erleben dürfen, wie uns die Gnade Gottes einfach abholt, dort, wo wir sind, unabhängig, was auf meinem Papier steht oder gestanden ist. Ja, das macht uns alle gleich. Wir haben hier in diesem Raum Leute, die haben sehr viel erreicht in ihrem Leben und andere haben eine ganz andere Biografie. Es macht uns schlussendlich alle gleich vor Gott. Es demütigt die einen mehr als die anderen, dass wir vor ihm nichts vorweisen können. Absolut nichts, außer Jesus, hab Gnade mit mir. Bis der Bartimäus zu ihm sagte, Jesus, sei mir gnädig, sei mir barmherzig. Und wenn wir das aus unserem Leben, aus unserem Lifestyle, und ihm geht es hier um diesen Lifestyle, mit dem schließe ich, wenn wir das leben, dann wird unser Leben aufblühen, das garantiere ich dir. Wenn wir aus dieser Gnade heraus leben, werden wir Transformation und die Kraft Gottes erleben, wo keine Leistung, kein Gesetz dich jemals an den Punkt bringen kann, wo du bestimmt bist zu sein. Das ist das Wunderbare. Aus dieser Gnade lebe ich jeden Tag. Und aus dieser Gnade will ich nie mehr raus, wie es Paulus sagt, ich will nie mehr zurück. Alles andere erachte ich als Müll. Und es ist tatsächlich so. Es ist diese Freiheit, die kommt im Leben mit Jesus in der Beziehung. Und das ist der große Unterschied zwischen Menschen, die durch Leistung und Gesetz den Weg zu Gott machen wollen. Das ist dem Buchstaben dienen, aber wir dienen der Beziehung. Wir dienen Jesus, wir sind auf ihn fixiert. Wir sind von ihm gerecht gemacht, allein durch unseren Glauben und durch Gnade, die dann kommt. Und aus dem entfaltet er dein Leben, aus dem entfaltet er uns und macht uns zu History Makers. aber zu einem History Maker, nicht wie es Paulus vorher war, sondern zu einem History Maker à la Jesus. Und das ist deine Bestimmung im Livestream, das ist deine Bestimmung hier im Saal, das ist da, wozu wir hier sind, um Geschichte zu machen als begnadete Freunde und geliebte Söhne und Töchter. Das ist ein anderes Fundament, um Geschichte zu schreiben, als irgendwelchen Dingen nachzurennen, die schlussendlich keinen Unterschied machen in deinem und im Leben anderer. Sondern dass wir aus der Kraft Gottes, aus der Gnade heraus leben und so sein Königreich bauen und Menschen das weitergeben, ob es ja, auf der Straße ist oder ja, in deiner Familie, wo auch immer. Lasst uns beten, dass dieses Wort von Paulus, dass dieser Text, den er mit den Philippern teilt, dass wirklich auch Erleben dieser Gnade in unserem Leben einfach noch viel mehr Tragfähigkeit erlangt und unser Leben noch viel mehr aufblühen lässt und zu dem macht, wozu du und ich bestimmt sind. Dass diese Sehnsucht in unserem Leben nach Jesus und ihn noch mehr kennenzulernen, dass diese zunimmt. Jesus, danke dürfen wir mit einem leeren Blatt vor dich kommen. Wir müssen dir nichts beweisen, wir müssen dir nichts vorweisen. Danke, dass du am Kreuz für uns bezahlt hast, dass wir eben nicht mehr irgendwelchen Gesetzen und Dingen und Buchstaben und Traditionen dienen müssen, sondern dass wir in dir die völlige, vollkommene Freiheit erlangen. Danke, dass du uns durch Glaube einen Neuanfang schenkst und dass du uns in deiner Gnade, im Erweisen deiner Gnade einfach zu den Männern und Frauen machst, die wir bestimmt sind. Danke, dass es tatsächlich allein deine Gnade ist, die genügt, die ausreicht, um uns zu kraftvollen und bevollmächtigten Menschen zu machen. Zu Söhnen und Töchtern, die in dieser Welt einen Unterschied machen und dein Reich voranbringen. Danke für dieses Privileg, für diese Freude auch, Jesus, dass wir leer vor dich kommen und einfach unsere Hände ausstrecken dürfen zu dir hin, sagen, Herr, füll du sie und mach du, was auch immer du möchtest, mit unserem Leben. Danke, Vater, dass du so einen viel besseren Weg für uns bereitest und bereitet hast. Und ja, wie Bea vorhin schon gebetet hat, hilf uns, dass wir das nicht nur selber erleben, sondern dass wir es auch weitergeben können an Menschen in unserem Umfeld, dass sie diese wunderbare Gnade, diesen Glauben, der wahrhaftig frei macht, wirklich erleben dürfen. Vater, das ist dein Herz, in unserem Leben und durch uns das zu wirken. Danke, dass du uns da stärkst. Im Namen Jesus. Amen.